Diese Sonderfolge entstand vom 9. bis 12. September 2024 auf der GDCP-Jahrestagung in Bochum. Im nachfolgenden Audiolog nehme ich euch von Anfang bis Ende über die Tagung mit, rede mit zahlreichen AkteurInnen, wie zum Beispiel der örtlichen Tagungsleitung, KeynotespeakerInnen oder auch den TrägerInnen des Nachwuchspreises sowie der Posterpreise, aber auch noch vielen mehr. Ich wünsche euch viel Spaß beim Mithören. Ich bin gerade in Bochum angekommen, wo es morgen früh dann auch direkt mit der Jahrestagung losgehen wird. Dieses Jahr wird die organisiert von Professorin Katrin Sommer und Professor Heiko Krabbe aus der Chemie- bzw. Physikdidaktik der Ruhr-Universität Bochum mit Unterstützung des Alfred Krupp Schülerlabors. Die Tagung steht unter dem Motto Entdecken, Lehren und Forschen im Schülerlabor, was dann natürlich auch nur passt. Heute Abend gab es schon ein Vorabendtreffen, bei dem schon einige Leute ein bisschen in den Austausch gegangen sind, alte Freunde wieder getroffen und auch neue kennengelernt haben. Und auch morgen früh startet es direkt mit interessantem Programm. Entweder hat man sich vorher für einen der Pre-Conference-Workshops angemeldet, dabei handelt es sich um Angebote, die speziell auf die Bedürfnisse des wissenschaftlichen Nachwuchses ausgerichtet sind, zum Beispiel werden da einzelne Methoden vertieft oder externe Referierende für Sonderthemen eingeladen, die dann eben ein spannendes Angebot am Montagmorgen veranstalten. Parallel dazu findet morgen früh in Bochum eine Stadtführung statt, sodass egal, ob man da jetzt direkt wissenschaftlich starten möchte oder die Stadt kennenlernen will, man direkt einen spannenden Vormittag verbringen kann. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal Kraft tanken, denn sowohl morgen als auch die restliche Woche wird spannend, aber auch lang und anstrengend. Und morgen früh starte ich auch dann direkt in den Workshop. So, der erste Nachwuchsworkshop ist hier schon vorbei. Und zwar war ich in einem Workshop zu qualitativer Forschung mit Interviews und der Methode des lauten Denkens, den Katharina Kessler vom Methodenzentrum gegeben hat. Und ja, Katharina steht jetzt auch gerade hier. Hallo.
Hallo.
Und ich wollte einfach nur mal kurz nachfragen, wie kam es denn dazu, dass du jetzt hier diesen Workshop angeboten hast? Du kommst ja jetzt nicht aus der GDCP, oder?
Nein, ich bin Erziehungswissenschaftlerin und ich arbeite an der RUB, am Institut für Erziehungswissenschaft. An der Professional School of Education berate ich Promovierende in der Graduiertenschule und ich bin am Methodenzentrum der RUB. Und so kam es dann auch, dass ich für den Workshop angefragt wurde, weil ich mit Katrin Sommer zusammenarbeite für die Graduiertenschule. Und da hat sie mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, auch hier einen Workshop anzubieten. Mhm. Genau.
Und wie bereitet man sich denn auf sowas vor? Also jetzt qualitative Forschung mit Interviews. Ich habe das Gefühl, da verbringen manche Leute ihr gesamtes Forschungsleben mit. Wie kann man denn sowas jetzt in einem 3-stündigen Workshop verpacken?
Es ist auch schwierig. Also ich arbeite auch viel mit dem Format Workshop am Methodenzentrum und in meiner Lehre für die Promovierenden. Grundsätzlich ist es immer so ein Spagat, den man machen muss, ne? Zwischen so Handbuchartikeln, die man liest und Lektüre, aber auch eigenen Forschungserfahrungen und dann nicht so viel reinzuquetschen. Aber im Grunde genommen versuche ich in so Workshops immer, das so ein bisschen anwendungsorientierter zu machen, praktisch Übungen einfließen zu lassen und eher so manchmal auch produktiv zu irritieren. Genau.
Super, vielen Dank. Und hast du vielleicht zum Abschluss noch so ein, zwei Tipps, wenn jetzt jemand mal selber in der Situation ist, so einen Workshop organisieren zu müssen, zu wollen, zu sollen?
Ich würde immer sagen, Schwerpunkte setzen und vielleicht an bestimmten Stellen verweisen, wo man noch weiteres nachlesen kann, wo man was vertiefen kann oder einen erweiterten Foliensatz mitzuschicken und auf praktische Elemente zu setzen, die neugierig machen, bestimmte Methoden auch einfach mal auszuprobieren.
Klasse, vielen, vielen Dank.
Gerne, eine schöne Tagung noch.
Dankeschön. So, gerade ist die Tagungseröffnung vorbei und auch inhaltlich ging es gerade los mit der ersten Keynote von Burkhard Prima von der HU Berlin zum Thema Lehr-Lernlabore, ein lehrreiches Format der Lehrkräftebildung, also auch ganz passend zum Tagungsthema. Und ja, Herr Prima, wie war es, die Tagung jetzt mit der Keynote inhaltlich eröffnen zu dürfen?
Ja, das hat natürlich riesig Spaß gemacht, bei so einem Tagungsthema eine Eröffnung zu machen, um praktisch Impulse zu setzen. Und was auch schön ist, dass man natürlich zu Beginn mit den Anmerkungen, die man machen kann, viel in die Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen gehen kann. Insofern habe ich mich sehr gefreut, dass ich die Eröffnung den Veröffentlichungsvortrag halten konnte.
Ja, wir haben uns auch gefreut. Und was würden Sie sagen? Ist eine Keynote genauso wie ein gewöhnlicher Konferenzvortrag oder bereitet man sich doch ein bisschen anders darauf vor?
Ja, man bereitet sich ja schon ein bisschen anders darauf vor. Bei einer Keynote ist ja die Erwartung nicht, dass man einzelne Dinge aus seiner eigenen Forschung vorstellt, sondern dass man Überblickswissen über ein bestimmtes Forschungsfeld gibt. Und natürlich hat man da gute Voraussetzungen, aber in der Regel muss man sich auch einfach nochmal ordentlich hinsetzen, zu gucken, vergesse ich nicht was, was gibt es eigentlich noch auf dem Forschungsfeld, sodass für die Zuhörenden nicht nur sagen Informationen entstehen, was man selbst beforscht, sondern einfach deutlich darüber hinaus einen Abriss über ein Forschungsfeld zu geben.
Und nochmal eine ganz organisatorische Frage, wie wird man denn überhaupt Keynote-Speaker? Sieht man da, oh, da ist jetzt eine Tagung, da passt das Thema zu dem, was ich mache und man bewirbt sich, wird man da eingeladen oder wie war es bei Ihnen?
Genau, man wird dazu eingeladen. Ne? Wenn es ein Tagungsthema ist, mit dem man selber in der Forschung zu tun hat, dann kann es natürlich sein, oder in diesem Fall war es so, dass man angerufen wurde und gesagt wird, willst du nicht einen Plenarvortrag auf der Tagung halten? Und dem bin ich natürlich sehr, sehr gern gefolgt.
Und Sie sind jetzt natürlich auch tief in der GDCP verwurzelt, wenn ich das sagen darf. Ist das dann so üblich, dass die Keynote-Speaker aus der eigenen Community kommen oder mischt man da eher bunt?
In der Regel ist es immer eine bunte Mischung. Also ich glaube, die GDCP achtet darauf, dass sicherlich auch Leute aus der eigenen Community vortragen. Aber wir können eigentlich fast in jeder Tagung sehen, dass auch Personen von außerhalb der Community, zum Teil auch ein bisschen außerhalb der Kernthemen der GDCP auch vorträgt. Ganz einfach, weil Impulse von außen auch immer sehr, sehr fruchtbar sein können.
So, meine letzte Frage. Keynote-Vortrag lieber am ersten Tag der Tagung oder lieber am letzten?
Ja, ganz klar am ersten. Ne? Also nach dem Conference-Dinner am Donnerstag früh den Vortrag ist nicht der Favorite Spot für mich.
Da bin ich mal gespannt, wie viele Leute denn da sind. Super, vielen, vielen Dank, Herr Prima.
Danke auch.
So, der allererste Andrang ist vorbei. Ich komme jetzt gerade aus der Eröffnung und der ersten Keynote und stehe hier im Tagungsbüro mit der Geschäftsführerin der GDCP, Helena van Forst. Hallo, Helena.
Hallo.
Wie ist es denn jetzt so gerade, jetzt wo so der erste Ansturm mal durch ist, die Leute hoffentlich alle ihre Badges und so weiter haben? Gibt es jetzt noch viel zu tun für euch?
Für uns gibt es immer viel zu tun, aber jetzt ist gerade eine etwas ruhigere Phase, da kann man mal einmal tief durchatmen.
Ist ja bestimmt auch mal ganz schön und wichtig.
Danke, David, für den Kaffee auch.
Sehr, sehr gerne. Dann wünsche ich euch hoffentlich jetzt eine stressfreie weitere Tagung mit nicht zu vielen Zwischenfällen in der Organisation und sage einfach mal ganz, ganz herzlich Danke für alles, was ihr tut.
Ja, machen wir gerne für euch.
Ciao. Mittlerweile ist schon Montagabend und der nächste wichtige Programmpunkt, nämlich das Treffen des wissenschaftlichen Nachwuchses, hat gerade stattgefunden. Und ich stehe jetzt gerade hier mit unserer aktuellen Nachwuchssprecherin, Lilith Ruschenpöhler. Hallo Lilith.
Hallo.
Sowie mit Steffi Lenzer und Pascal Pollmeier, die auch für die Nachwuchsaktivitäten koordinieren. Hi ihr zwei.
Hallöchen.
Hallo.
Herr Lilith, würdest du vielleicht einmal ganz kurz sagen, wie war es denn jetzt? Wie lief denn das Nachwuchstreffen?
Ja, es war ganz schön. Es waren relativ viele Leute da und was ich schön fand, war, dass alle Gruppen sich vorgestellt haben und eben auch gesagt haben, was sie so machen. Und die freuen sich natürlich immer über neue Mitglieder und das ist natürlich eine schöne Möglichkeit, sich dann vorzustellen.
Mhm. Und Steffi, was für Gruppen waren das denn und Pascal?
Ja, das war zum einen die Buddy-Gruppe, dann auch noch die Podcast-Gruppe.
Awareness-Konzept war noch und die GDCP-Stiftung.
Genau. Und
dann hatten wir auch noch die Philosophie- und MINT-Didaktik, die Verknüpfung zwischen diesen beiden Fachgesellschaften.
Also ihr seht, hier ist ganz reges Programm und viele Möglichkeiten für euch auch einzubringen. Und wenn ihr zu diesen Initiativen mal mehr erfahren wollt, dann schaut doch einfach mal auf der Nachwuchs-Webseite vorbei oder tragt euch für den Nachwuchsverteiler ein. Damit ist der erste Konferenztag der Jahrestagung auch schon rum. Es gab gerade nochmal abends einen Sektempfang, bei dem auch kleine Mini-Pizzen serviert wurden. Das heißt, fürs leibliche Wohl war auf jeden Fall gesorgt. Aber noch viel, viel toller war daran, dass man endlich mal wieder Zeit gefunden hatte, sich jetzt mit den Leuten zu unterhalten, die man im Großteil schon ein ganzes Jahr lang nicht mehr gesehen hatte. Sich mir zu erzählen, was so im letzten Jahr passiert ist, sei es irgendwelche Veränderungen in der Stellensituation oder auch neue Ergebnisse von Forschungsprojekten. Man hatte die Möglichkeit, auch nochmal neue Leute kennenzulernen. Und ja, so war auch der Eröffnungsabend wieder total spannend und die Zeit ging richtig, richtig schnell rum, so wie eigentlich dieser ganze erste Konferenztag. Und ich freue mich jetzt darauf, dass noch 2,5 davon anstehen und werde jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen Kraft tanken damit es dann morgen auch wieder mit Schwung weitergehen kann. Es ist mittlerweile der zweite Konferenztag und ich befinde mich gerade im Alfred Krupp Schülerlabor der Wissenschaften und hier beginnt gleich die Poster-Session. Bei der Poster-Session hängen hier jetzt etliche Poster. Ich habe mir gerade überflogen, es dürften um die 150 sein, die hier eingereiht und aufgehangen wurden. Und da stellen halt auch Leute dann Projektideen vor, teilweise auch schon bestehende Projekte oder Ergebnisse. Und man kann da wirklich ja gut ins Gespräch kommen. Und da man es natürlich nicht schafft, sich 150 Poster vor Ort sorgfältig anzugucken, werden die Poster auch vorher hochgeladen und sind dann teilweise auch noch verfügbar, wenn man da was sehen will. Mittlerweile ist es Dienstagabend und gerade wurden die Preise der GDCP verliehen und zwar insgesamt 2 Stück. Der eine Preis, das war die GDCP Ehrenmedaille, die an David Tragest verliehen wurde, sowohl für seine herausragenden Forschungsarbeiten als aber auch für seine großartigen Arbeiten in puncto Vernetzung und zur Sichtbarmachung im internationalen Bereich, eben auch der fachdidaktischen Community, vor allem auch der GDCP. Des Weiteren wurde dieses Jahr ein Nachwuchspreis für eine herausragende Nachwuchsarbeit, also eine Dissertation war es dieses Jahr verliehen, und zwar an Fabien Güth für seine Promotionsarbeit mit dem Titel Interessenbasierte Differenzierung mithilfe systematisch variierter Kontextaufgaben im Fach Chemie. Und ja, ich stehe jetzt hier gerade mit Fabienne. Hi Fabienne, herzlichen Glückwunsch dazu.
Hi, vielen Dank. Schön, dass ich Teil von eurem Podcast sein darf.
Ja, die Freude ist ganz auf unserer Seite. Und ich hätte so 2, 3 Fragen an dich. Erst einmal, wie wird man denn überhaupt Nachwuchspreisträger? Also wie wird denn entschieden, wer diesen Preis bekommt?
Also der erste Schritt ist natürlich, erstmal seine Dissertation zu Ende zu bringen. Und nachdem das ganze Prozedere dann mit der Disputation auch durch ist und man dann seine Urkunde bekommen hat, dann muss der Doktorvater oder die Doktormutter die Arbeit für preiswürdig erachten. Dann wird man offiziell vorgeschlagen. Dafür muss man dann ein paar Formalitäten erfüllen, wie zum Beispiel, dass man mit dem Preisvorschlag einverstanden ist, die Urkunde noch einreichen und so weiter. Das passiert auch relativ früh. Das war bei mir Anfang Januar der Fall. Und dann werden die Sachen von einer Jury begutachtet und man erfährt dann im Prinzip kurz vor der Jahrestagung, ob man den Preis gewonnen hat und wie es dann weitergeht in Bezug auf den Vortrag.
Und genau, bei dir ist es ja eine Doktormutter, nämlich?
Elke Sumpfleth, ja.
Genau. Und du hast jetzt ja gerade hier vor versammelter Mannschaft einen Vortrag gehalten und wie ist das denn? Unterscheidet er sich denn von so einem typischen Konferenzvortrag, vielleicht auch wenn man ihn vorbereitet? Ist der nah an deiner Disputation dran oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also das Ganze ist natürlich schon etwas aufregender als jetzt bei einem normalen Vortrag und der Umfang ist ja auch ein ganz anderer. Ich hatte jetzt im Prinzip 45 Minuten Zeit zur Verfügung. Das kommt schon relativ nah an den Disputationsvortrag. Der ging bei mir 30 Minuten. Das heißt, der Disputationsvortrag war schon eine gute Grundlage, um den Vortrag jetzt hier vorzubereiten. Aber natürlich hat man noch 15 Minuten mehr Zeit. Das bedeutet, man kann das ein oder andere Detail halt noch etwas detaillierter darstellen oder vielleicht noch auf andere Aspekte eingehen, die vielleicht in der Disputation oder auch sonst bei einem normalen Konferenzvortrag etwas zu kurz kommen würden.
Und dann, wenn jetzt NachwuchswissenschaftlerInnen auch vorhaben, eine gute oder sogar sehr gute oder sogar preisverdächtige Diss zu schreiben, was würdest du denn für Tipps oder für einen Tipp mitgeben?
Ja, das ist natürlich erstmal schwierig zu sagen, weil ich am Anfang meiner Promotionszeit natürlich jetzt nicht damit gerechnet hätte, hier mal zu stehen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es natürlich wichtig ist, auch mal neue Sachen auszuprobieren, da einfach mutig sein und nicht immer das zu machen, was sich schon bewährt hat. Auch Sachen mal zu überprüfen, die in Dissertationen stehen, ob das denn wirklich noch State of the Art ist, wie man das heute noch durchführen würde. Und ansonsten natürlich kann ich nur empfehlen, fleißig zu sein, sich auch wirklich hinzusetzen und diszipliniert an der Dissertation zu arbeiten, damit das Ganze dann auch wirklich auch ein Ende findet.
Und was würdest du jetzt sagen, wenn unsere HörerInnen auf den Geschmack gekommen sind und deine preisträchtige Diss tatsächlich einmal lesen wollen, wie können sie das denn tun?
Ja, zunächst einmal ist meine Dissertation im Logos Verlag erschienen. Andererseits habe ich die Ergebnisse aus meinem Promotionsprojekt auch noch in einem Buchkapitel von der Isera veröffentlicht. Und die zweite Teilstudie ist außerdem noch in einem Paper veröffentlicht worden. Also man kann mich einfach googeln und mein ResearchGate-Profil, da sind die entsprechenden Sachen hinterlegt.
Mhm. Packen wir in die Shownotes.
Ja.
Dankeschön, Fabienne.
Danke euch auch, dass ich hier Teil eures Podcasts sein durfte.
Sehr gerne. Im Anschluss an die Verleihung der Festpreise ging es dann noch quasi unmittelbar weiter mit der Mitgliederversammlung der GDCP. Da wurden wieder einige Informationen geteilt, was so im Laufe des letzten Jahres passiert ist. Es wurde gewählt und es wurden auch einige andere Sachen diskutiert, die dann eben ja, in Zukunft auch relevant für die GDCP sind. Und dann wurde auch schon ein Ausblick gegeben. Die nächste GDCP-Tagung 2025 wird in Frankfurt stattfinden. Und es gab auch noch Informationen zu den anderen anstehenden Tagungen, insbesondere zum GDCP-Doktorierenden-Kolloquium, das Ende Oktober 2024 in der Nähe von Nürnberg stattfinden wird. Und zwar im Kloster Plankstetten bei Berching. Und ja, jetzt sind, glaube ich, auch alle einigermaßen bereit, in den Abend zu starten. Im Endeffekt, wenn man dann doch viel zu besprechen hat und gerade bei einer Gesellschaft, die so groß und vernetzt ist wie die GDCP, dann kommt da doch auch wirklich einiges zusammen, sodass es jetzt diesmal auch tatsächlich ein bisschen länger gedauert hat als ursprünglich angedacht. Aber dafür konnten die Sachen auch sorgfältig besprochen werden. Jetzt auf jeden Fall geht es noch gemütlich in den Abend, bevor dann morgen Abend am Mittwoch auch das Konferenzdinner ansteht. Und ja, da vermute ich schon mal, das wird auch ein bisschen länger dauern. Deswegen sage ich dann für heute auch Tschüss. Auch der Mittwoch war prall gefüllt mit spannendem Programm, angefangen bei einigen wissenschaftlichen Vorträgen, bis hin natürlich auch über anregende Gespräche an den Kaffeebars oder an anderen Stellen. Was jetzt als nächstes ansteht, ist auch bei jeder Tagung immer wieder ein Highlight, nämlich der Gesellschaftsabend. Und anders als die Tagung selbst, die durchaus eng getaktet ist, ist die Atmosphäre hier jetzt ein bisschen lockerer, weswegen ich auch ein paar Akteurinnen und Akteure hier vors Mikrofon bekommen werde. Also freut euch auch da auf einige Impressionen. Der Abend von Tagungstag 3 ist angebrochen. Das heißt, wir sind hier gerade am Rande des Conference-Dinners, möchten aber auch einmal auf den Tag zurückblicken. Und da standen heute neben Vortragssträngen und auch wieder einer spannenden Keynote unter anderem Workshops auf dem Programm. Und einer der Workshops drehte sich um die Awareness-Initiative, die es gerade in der GDCP gibt, die gerade aufgebaut wird. Und stellvertretend dafür begrüße ich Vanessa Fischer und Benjamin Pöllert, die das Ganze mit angestoßen haben. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Und damit sich unsere ZuhörerInnen mal was darunter vorstellen können, was heißt denn Awareness überhaupt?
Ja, bei Awareness geht es eigentlich um Sichtbarkeit. Um Sichtbarkeit zum einen, dass wir sehr verschieden in der GDCP sind, aber auch, dass es Diskriminierungserfahrungen in der GDCP gibt, ganz verschiedener Art und Weise.
Wie ist denn der Bedarf entstanden, dass da jetzt an dem Awareness-Konzept gearbeitet wird?
Ja, es ist der Bedarf tatsächlich aus dem Vorstand entstanden, dass man sich überlegt hat, dass das Thema Awareness doch zentral platziert werden sollte in der Gesellschaft. Und so hat sich das Team, das mittlerweile aus 9 Mitgliedern besteht, zusammengefunden. Und wir haben mal gemeinsam überlegt, was Awareness für die GDCP eigentlich bedeuten könnte.
Was kann ich mir jetzt genau darunter vorstellen? Wie habt ihr das jetzt bisher angestoßen und wie wird es vielleicht dann weitergehen?
Ja, das ist eigentlich das Spannende, dass wir selber in dem Prozess gemerkt haben, dass es gar nicht so einfach ist zu sagen, was heißt Awareness bei uns, was sind die Themen, die wirklich die Menschen in der GDCP bewegen und was sind auch die Bedarfe, die wir haben. Und deswegen wollten wir jetzt nicht einfach ein Konzept vorgeben und sagen, macht jetzt jeder so, sondern wollen ganz aktiv möglichst viele Leute mitnehmen, also auch euch, die ihr gerade zuhört, gerne in unserem Team, aber auch mit konkreten Sachen.
Und ja, wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt, wie erreichen die euch denn? Wie finden die euch denn?
Ihr findet uns natürlich auf der Homepage der GDCP unter der Kategorie Nachwuchs. Dort sind wir auch als Ansprechperson aufgeführt. Ihr könnt jeden von uns einfach kontaktieren und sagen, hey, ich habe Bock mitzumachen. Wir sind sehr froh, wenn wir ein sehr buntes, sehr vielfältiges Team sind und auch noch weiterhin werden. Und wir sind auch sehr froh, wenn wir noch größer werden.
Also, ihr habt es gehört, geht auf die Homepage. sucht nach dem Awareness-Team und bringt euch gerne mit ein. Vielen lieben Dank, Vanessa. Vielen lieben Dank, Ben. Und dann wünsche ich jetzt noch viel Spaß auf dem Conference-Dinner.
Tschüss.
Dankeschön.
Mittlerweile ist die Tanzfläche auf dem Conference Dinner eröffnet und ich habe das große Glück, dass die örtliche Tagungsleitung, also Frau Professorin Katrin Sommer und Professor Heiko Krabbe, gerade Zeit haben und auch hier ein paar Worte sagen. Und deswegen erstmal wunderschönen guten Abend, schön, dass Sie hier sind.
Guten Abend.
Und vielleicht erstmal die wichtigste Frage: Wie wird man überhaupt örtliche Tagungsleitung? Bewirbt man sich darauf oder wird man angefragt?
Ich kann damit anfangen. Wir werden angefragt. Tatsächlich, das Hintergrund ist gleich in diesem Fall, dass ich 2018 eine Zwischentagung organisiert hatte. Das war wohl nicht ganz so schlecht. Und daraufhin hat der Vorstand eben angefragt, ob wir nicht auch die Jahrestagung organisieren können.
Und was kann ich mir denn darunter vorstellen, örtliche Tagungsleitung zu sein, eine Tagung auszurichten? Was für Aufgaben gehören denn dann dazu?
Es geht darum, die Tagung von A bis Z zu organisieren. Das beginnt bei der Organisation von Räumen, in denen dann die Vorträge stattfinden. Das geht über einen Abendempfang bis hin zum Conference-Dinner.
Auf welche Programmpunkte freuen Sie sich vielleicht noch besonders oder was waren denn so bisher Ihre Programm-Highlights, Herr Krabbe?
Ja, ich finde schon, dass die Keynotes morgens eigentlich schon so ein Highlight sind, weil man da auch wirklich gute Vorträge bekommt, die einem auch nochmal so eine Zusammenfassung geben. Es ist schon noch was anderes als die Vorträge dann in den Sessions, weil es schon eher so ein Überblicksvortrag ist, der einfach Forschungsstränge zusammenfasst. Und das ist eigentlich immer sehr schön, das am Morgens als Auftakt zu haben. Und gerade morgen, denke ich, kriegen wir nochmal einen sehr schönen Beitrag, auch eben von einem internationalen Gast, Frau Achiam aus Kopenhagen. Und das ist sicherlich dann auch der Höhepunkt der Woche in gewisser Weise.
Ja. Und jetzt haben Sie natürlich auch ein schönes außerwissenschaftliches Programm noch für uns zusammengestellt. Und Frau Sommer, was war denn da bisher Ihr Highlight?
Vom außerwissenschaftlichen Programm? Also wenn es darum geht, was mich so besonders begeistert oder fasziniert hat, dann muss ich sagen, es war die Physikband zur Eröffnung. Das fand ich ausnehmend, also es war für mich tatsächlich echt überraschend, weil ich kannte das nicht und ich hatte immer von Heiko nur gehört, dass es die Band gibt und ich finde, es ist ja immer ein Unterschied, man hört etwas und man hört es dann wirklich live und es war einfach ein total stimmungsvoller, lebendiger Auftakt und ich glaube, das hat der Tagung einfach total gut getan.
Kann ich bestätigen, das hat es auf jeden Fall. Und dann vielleicht nochmal abschließend die Frage, wer ist denn jetzt noch hinter den Kulissen mit beteiligt gewesen? Also wer war da jetzt noch alles mit, der vielleicht nicht ganz so sichtbar war?
Glaube ich, also muss man auf jeden Fall nennen, wir sind ja ein Quartett bei der örtlichen Tagungsleitung. Das ist Christian Strippel und Marco Seiter und eben Heiko und ich. Wir haben uns regelmäßig getroffen, um eben eine Meilensteinplanung zu machen, zu schauen, sind die Punkte umgesetzt, was müssen wir noch organisieren etc. Dann natürlich unsere Sekretariate, Sabine Thiele von Heiko und Anke Völzke von meiner Seite, die einfach dann ab einem bestimmten Zeitpunkt mit eingebunden waren, bestimmte Aufgaben mit übernommen haben und eben ja das Tagungsbüro ganz maßgeblich mit unterstützt haben. Die Promovierenden haben sich um die Nachwuchsveranstaltungen am Montagvormittag gekümmert und wir hatten ein tolles Team, muss man wirklich sagen, von 12 studentischen Hilfskräften, die das Team in Gelb, was einfach eine wahnsinnig tolle Arbeit gemacht hat. Also insofern möchte ich da einfach auch an alle wirklich ein herzliches Dankeschön sagen, weil natürlich kann man sagen, man möchte Gastgeber sein und eben Ausrichter, sondern Gastgeberin, Gastgeber einer solchen Tagung. Aber das ist so wie zu Hause auch, wenn man tatsächlich eine Party organisiert. Man macht es in der Regel nicht allein, sondern eben mit vielen Unterstützern. Und insofern ist das etwas, wovon alle, es arbeiten alle zusammen, aber es haben eben auch alle zu diesem Erfolg mit beigetragen. Und das ist einfach ein total erfüllendes Gefühl, dass man das zusammen erleben darf.
Wenn ich das ergänzen darf, also ich hatte im Vorfeld nicht gehofft, dass ich irgendwie großartig an Vorträgen teilnehmen könnte oder was hören könnte. Und es ist also wirklich so, dass wir uns ja morgens um 8 Uhr einfach mit dem ganzen Team, mit den SAKs treffen, die Aufgaben für den Tag durchsprechen und man kann sich wirklich so auf die Leute verlassen, dass es einfach funktioniert und nicht man permanent also schauen muss, dass Dinge da sind und dort sind und hier sind, sondern man wirklich auch von dem Tagungsprogramm noch was mitnehmen kann. Und das ist natürlich für eine örtliche Tagungsleitung auch nochmal schön, dass man nicht nur eingespannt ist in die Organisation.
Super, dann bedanke ich mich dafür, dass Sie sich die Zeit hier nochmal für den Podcast genommen haben. Und noch viel mehr bedanke ich mich für die tolle Tagung, die Sie auf die Beine gestellt haben. Das war wirklich fantastisch und ich freue mich dann morgen auf den Tag und angefangen morgen früh mit der Keynote. Schönen Abend noch. Zum Conference Dinner gehört auch jedes Jahr noch ein ganz besonderer Programmpunkt, nämlich die Verleihung des GDCP Posterpreises. Und ich habe jetzt gerade das Glück, dass ich alle drei PosterpreisträgerInnen hier an einem Ort versammelt habe. Und zwar sind das dieses Jahr Stefanie Lenzer, Amina Zerouali und Nils Berganer, die vielleicht jetzt einmal ganz kurz sagen, worum ging es denn überhaupt in euren Postern? Steffi.
Ja, in meinem Poster geht es um eine Lehrkräftefortbildung, die im Projektverbund DigiProMin entwickelt wurde im Chemiecluster. Die thematisiert, wie Chemie im Kontext durch digitale Medien und Technologien angereichert werden kann, um das Konzept oder das, ja, im Unterricht das Konzept authentischer, motivierender und kollaborativer zu gestalten.
Amina, worum ging es bei dir auf dem Poster?
Ja, bei mir ging es um mein Promotionsprojekt. Ich habe mich damit befasst, ein digitales Lernspiel zu entwickeln. Und Grundziel oder Hauptziel des Spiels ist die Förderung von Kompetenzen im Bereich Erkenntnisgewinnung, insbesondere variablen Kontrollstrategien.
Und Nils, worum ging es bei dir?
Bei mir ging es auch um ein Promotionsprojekt und hierbei geht es um den Schwerpunkt von Lerntransparenz und die Kombination mit Selbstregulationskompetenzen. Und das soll innerhalb einer digitalen Lernumgebung verwirklicht werden, die sich an Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 2 in Gymnasien orientiert. Und da wollen wir eben unterschiedliche Aspekte betrachten.
Ja, total spannend. Und jetzt habe ich vorhin eine Zahl gehört, und zwar irgendwie, dass es 173 Poster hier auf der diesjährigen GDCP gab. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel unseren ZuhörerInnen, die jetzt selber mal ein Poster erstellen, so einen Tipp mit auf den Weg geben könnt, der vielleicht auch bei euch so das Zünglein an der Waage war, was wäre das denn für einer? Steffi?
Weniger ist mehr.
Amina?
Kompaktes Design mit so vielen Informationen wie nötig und so wenig wie möglich.
Und Nils?
Versucht innovativ zu denken.
Klasse. Vielen, vielen Dank, ihr drei. Und ich würde mal sagen, jetzt viel Spaß. Ich höre gerade, der Tanzfloor ist eröffnet. Und dann sehen wir uns da gleich. Ciao, ciao.
Ciao. Tschüss.
Tschüss.
So, jetzt gerade stehe ich hier mit einem Kurator der GDCP-Stiftung, mit Professor Jan-Philipp Burde. Hallo Jan-Philipp.
Ja, hallo.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich würde mal fragen, ganz direkt, wozu braucht denn die GDCP überhaupt eine Stiftung? Also jenseits unseres Podcasts natürlich.
Ja, guter Punkt. Ja, der wissenschaftliche Nachwuchs ist natürlich in unserer Community total aktiv. Ich glaube, das kann man wirklich mit Recht sagen. Hat viele gute Ideen, viele Ideen für unterstützenswerte Projekte. Gleichzeitig ist es aber so, dass sich ja viele Doktorierende einfach ja über Drittmittel finanzieren, durch Stipendien oder einfach auf reduzierten Stellen angestellt sind. Und von dem Hintergrund ist eben die Idee und das Ziel von der GDCP-Stiftung, den wissenschaftlichen Nachwuchs oder auch deren Projekte eben zu unterstützen, die dem wissenschaftlichen Nachwuchs einfach zugutekommen. Ja, das ist so die Idee und das Ziel von der Stiftung.
Und was für Projekte sind das denn im Moment, die neben dem Podcast noch gefördert werden?
Genau, das ist zum Beispiel die Online-Tagung, die jetzt vor kurzem stattgefunden hat, Philosophie trifft MINT-Didaktik. Das ist das Buddy-Programm hier auf der Tagung der GDCP. Und das war in der Vergangenheit zum Beispiel auch mal der GDCP-Nachwuchspreis.
Und jetzt bist du ja nicht alleine in dem Kuratorium, sondern ihr macht das als Team. Wer ist jetzt gerade noch dabei?
Genau, unser Vorsitzender ist aktuell der Rüdiger Thiemann. Und neu dazugekommen sind jetzt die Laura Panullo und die Lilith Ruschen-Pöhler.
Super. Und wenn jetzt jemand aus dem Nachwuchs zuhört und sagt, ich habe jetzt voll die coole Projektidee und ich würde mich gerne an die Stiftung wenden, wie kann man euch finden?
Genau, am besten oder das Einfachste ist vermutlich auf die Seite der GDCP zu gehen und dann findet man oben rechts so einen kleinen Button, die GDCP-Stiftung, einfach draufklicken. Da findet man neben der Satzung auch ein paar allgemeine Informationen einfach über die Stiftung und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dann mit uns in Kontakt zu treten. Am besten würde ich sagen, kurz den Vorsitzenden, also in dem Fall den Rüdiger Thiemann, anschreiben. Der wird dann das Anliegen an uns weiterleiten und dann werden wir das bei der nächsten Kuratoriumssitzung gemeinsam diskutieren.
Super, vielen, vielen Dank an Philipp. Philipp, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und auch nochmal ein ganz, ganz riesiges Dankeschön noch stellvertretend vom Podcast-Team dafür, dass ihr mit eurer Unterstützung überhaupt erst das Ganze hier möglich macht, dass wir diesen Podcast machen können. Ganz, ganz vielen herzlichen Dank und noch einen schönen Abend dir.
Ja, ganz herzlichen Dank auch meinerseits.
Und damit neigt sich auch schon der dritte Konferenztag seinem Ende entgegen und vielleicht merkt man es ein bisschen an meiner Stimme, aber gerade komme ich vom Conference Dinner und da wurde nicht nur lecker gegessen, es gab ein fantastisches vegetarisches und veganes Buffet im Stadion vom VfL Bochum, sondern es wurde auch kräftig getanzt und insbesondere gesungen. Aber das soll uns natürlich nicht davon abhalten, morgen früh trotzdem dann zur nächsten Keynote zu kommen. Und ja, der dritte Tag war ziemlich spannend. Eröffnet wurde der diesmal von einer Keynote von Julia Lorca aus der Biologiedidaktik. Und dann ging es auch weiter mit Vorträgen und dann im Nachmittagsbereich mal einem kleinen Workshop, wo man auch noch mal ein bisschen aktiver werden konnte. Und dann zum Schluss halt eben, ja, eigentlich immer mit eins der Tagungshighlights, eben dem Conference Dinner. So, heute ist jetzt der letzte Tag des der GDCP-Jahrestagung angebrochen und wir haben gerade eine Keynote gehört. Und zwar war es diesmal keine deutsche Keynote, sondern eine internationale Keynote. Und deswegen werde ich jetzt auch ins Englische wechseln. I'm talking to Marianne Achiam from the University of Copenhagen. She's an associate professor in the Department of Science Education, and she agreed to give me a little interview. Welcome, Marianne, and thank you.
Thank you so much, David. Thank you.
Your keynote was titled Leveraging the Potential of Out-of-School Science Education Institutions, so it fits right into the theme of the conference. But before we get to the content, I want to ask you, how do you feel right now as a keynote speaker at the GDCP annual conference?
I feel quite honored to be here. It was really nice to get this invitation. It's quite a privilege to be able to speak with so many distinguished people. I think Germany has a long, strong tradition for training science education researchers, and having them as an audience was quite a privilege. So I feel happy.
Mm-hmm. And what would you say would be your impression of GDCP in general?
Yes, I've only been here this morning, so I don't know the conference that well. And then I went to the conference dinner yesterday. So it feels like it's a good mixture of business and pleasure, if you will. People were having fun at the dinner yesterday, but people were also being quite serious and professional today. So a good mixture of fun and business, I'd say.
Mm-hmm. And I have to ask, how did you get here? How did you get into contact with GDCP, and how did you become a keynote speaker here?
Yes, so I was approached by Dr. Sabine Fechner, I think last year she contacted me. I know her from, I don't know, is there a conference maybe, or my time in Kiel? But she contacted me and she said that she was recruiting keynote speakers for this conference. And she mentioned that out-of-school science education, it perhaps does not play the same role in Germany that it does perhaps in some other places. And she said this would be an interesting perspective to share with GDCP researchers. So that was sort of the initial approach.
So you've already conducted research in Germany, in Kiel?
Yes, I spent 3 months of my PhD in Kiel at the IPN. And I did some research there, although mainly I was working on my own stuff while I was there as a PhD student, yes. Mm-hmm.
And what inspired you to become a science educational researcher?
So I finished my biology degree, and I knew back then that I didn't want to be a biologist. And so I moved into biology education. I worked in a zoo, in two aquariums, and in a natural history museum. And I quite liked doing science education and communication there, but I was frustrated by, I felt there was a lack of guidelines that could tell me how to construct, how to design, and how to implement good science education and science communication. And I was always told, but you're a biologist, so you know the content, so you just kind of tell it to people. And that was, I think I was quite frustrated by that. And so I naively thought, that I should probably do some research on how to do proper science education and communication. Of course, that already existed, but I wasn't really aware of it then. So I started to look for a PhD in this area. And I hit the right place at the right time at the University of Copenhagen and managed to get a PhD there. And yeah, I always thought I would go back into the industry once I was done with my PhD, but research really suited me quite well. So I stayed in that world and I'm still in that world.
And we're lucky that you did, because otherwise you wouldn't be here right now.
Thank you.
So why exactly are out of school science educational institutions so fascinating for you?
That's a good question. I lived in the United States as a child, and we lived close to Washington, D.C., and there are some fantastic museums there. And I think as a child, I was exposed to those museums, and I really, really enjoyed going to the museum. So that, I think that kind of fascination with exhibitions and immersion in sort of different sensory modalities and atmospheres really stuck with me. And so combining that interest with my interest in animals, my biology studies, I think made science outside school a really sort of obvious topic for me, I think.
Mm-hmm. And I have to ask, if one of our listeners were to travel to Scandinavia or to Denmark, what would be one museum or one out-of-school institution that they would have to visit? Or maybe two?
Yeah, thank you. Well, the Natural History Museum in Copenhagen is rebuilding these years, and I think it will be quite spectacular once they're done. Of course, you can't visit it yet, so you'd have to hold on a little bit for that. But there's a wonderful science center in Copenhagen, Experimentarium, that is also quite good. And I think that kind of pushes the boundaries in many ways. And then maybe a personal favorite of mine is the Medical Museion, which is a relatively small museum in the inner city of Copenhagen. It has very limited opening hours, but it's very, very interesting. It's about medical history, and the curators there are super progressive and do really interesting art science exhibitions that are worth a visit.
Thank you for these recommendations. Now, to talk about your research or your plenary talk here, would you mind giving us a brief summary of maybe one or two key points of your talk for your for our listeners, the ones that have attended, but also the ones who maybe couldn't?
Yes, of course. So in my talk, I problematize the way that science today has been shaped very much by modernity, so by ideas of categorizing and controlling and describing the world, ignoring the more holistic perspective, and using this logic of separation that divides the world into smaller and smaller pieces that we think we can control, right? And so science today is quite governed by that mindset. And I think that is also the key to many of the problems we're facing right now. And so in my talk, I talked about how science might be improved if it became more aesthetic again. I mean, it used many different modalities of senses, much more than it does right now. It attends much more to curiosity and motivation as driving factors in science. And maybe also it becomes more authentic again, that it becomes this sort of curiosity-driven and joyful exploration of the world, rather than kind of a cold algorithm of sort of objectively establishing facts about the world. So that was, I think, the essence of my talk. And my point was, of course, that out-of-school science education institutions can be places to pilot or pioneer those kind of approaches to science.
Mm-hmm. And you just told us about your way into academia, and I'm sure that many of our listeners, maybe they are already in academia or they're considering it. Is there any advice that you would like to give to maybe young researchers or people aspiring to be some?
Yeah, so I think if you're aspiring to become a researcher, I think you will, If you get a PhD, you will quite quickly discover whether this life is for you and not. And I think my best advice would be to listen to your inner voice. If it feels like this is the thing for you and you cannot leave it alone, stay with it. If that's not how you feel, then it's not a good life. It can be quite difficult to be an academic. So I think that would be my main advice.
Okay, but enough about academia. You said that you arrived in Bochum yesterday evening, and how did you enjoy the city so far?
Well, I haven't seen that much of it. Basically, I arrived at the hotel and then we went to the conference dinner. So far, I quite like it. It feels like a lovely, safe city. I've never been here before, so it's nice to get acquainted with it a little bit. And like all places in Germany, it seems clean and pleasant and efficient. So I appreciate that very much.
Thank you very much for the kind words. And one final question. Will we be seeing or hearing you again?
Yes, hopefully. I don't know when or where we'll meet again. My research field is kind of moving a little bit away from science education into science communication. And so even though there's a lot of overlap, we have different journals and different conferences, strangely. Mm-hmm. I think there are, as I said, constructive overlaps, and I hope to be able to explore those overlaps a bit more. So I will kind of have one foot in the world of science education research in the future. So hopefully we will see each other then.
And I think at the end of your talk, you mentioned an opportunity for researchers in August of 2025 to come visit you. Is that right?
That's absolutely right. Thank you for bringing that up. Yeah, so next year in 2025, in August, the ESERA conference will be held in Copenhagen. So ESERA is the European Science Education Research Association, and the biannual conference will be in Copenhagen next year. It will be a week long, Monday to Friday, and the days before that, Thursday to Sunday, there will be a prelude where people can come and experience science communication, science education in practice in Denmark.
So to any of our listeners, if you want to get in touch with Marianne in person, visit Denmark in August. And thank you once again for coming here, for giving us your wonderful plenary talk, and for taking your time for the podcast. And then I would say, enjoy the rest of your stay in Germany and have a good travel back.
Thank you very much.
Die Konferenz neigt sich ihrem Ende entgegen und ich habe das Glück, dass Andreas Borowski, der seit September 2023 Sprecher des GDCP-Vorstands ist, jetzt gerade hier bei mir sitzt. Hallo Herr Borowski.
Schönen guten Tag.
Herr Borowski, was kann ich mir denn so unter den zentralen Aufgaben eines Vorstandssprechers, einer Vorstandssprecherin vorstellen?
Der Sprecher oder die Sprecherin des Vorstands macht genau das, was der Name sagt. Sie spricht für den Vorstand, dass halt eine Person nach außen kommuniziert. Als Vorstandsteam, als Vorstand arbeiten wir wirklich als Team gut zusammen. Jeder hat seine Aufgaben, jeder unterstützt in verschiedenen Bereichen. Aber wenn unterschiedliche Personen nach außen kommunizieren, ist das manchmal einfach schwierig und man muss sich dann immer abstimmen, wer macht genau was. Und das sieht dann manchmal auch komisch aus. Und deswegen ist meine zentrale Aufgabe, die Ergebnisse der Diskussion und die Entscheidungen des Vorstands nach außen zu kommunizieren.
Und kommen dann auf der Jahrestagung vielleicht nochmal besondere Aufgaben dazu?
Ja, auf der Jahrestagung habe ich halt die Ehre, die Jahrestagung zu eröffnen, die Mitgliederversammlung auch zu eröffnen, größtenteils zu moderieren, das Conference-Dinner zur Eröffnung zu moderieren und mehr so Moderationsaufgaben. Dann kann ich oder ist meine Aufgabe, die Urkunden zu unterschreiben, sowohl für den Posterpreis als auch für die anderen Preise, die auf der Jahrestagung vergeben werden. Und wenn Entscheidungen kurzfristig gefällt werden müssen und wir einfach nicht in der Lage sind, uns abzusprechen, weil alle irgendwie in welchen Sessions sind, dann stimme ich mich manchmal einfach auch kurzfristig mit der Geschäftsführung ab, wie wir dann vorgehen, so dass man handlungsfähig ist. Das ist so bei der Tagung dann nochmal besonders.
Wir blicken ja jetzt gerade auf fast 4 Konferenztage, GDCP-Jahrestagen zurück. Und wenn Sie sich festlegen müssten, was wären denn so Ihre Highlights bisher?
Naja, mein persönliches Highlight war natürlich der Eröffnungstag, wo der komplette Hörsaal Happy Birthday gesungen hat. Das ist sicherlich nicht zu vergessen. Ansonsten habe ich relativ wenig leider von den Vorträgen und von den einzelnen Sessions mitbekommen. Das, was ich mitbekommen habe, und da kann ich der GDCP-Community insgesamt nur sehr herzlich gratulieren, ist, dass die Qualität der Vorträge verglichen mit anderen Tagungen doch sehr gut ist. Ich habe reingehört, was die Ergebnisse der Workshops waren. Und hier kann ich einfach nur auch gratulieren, dass wir als Gesellschaft in der Lage sind, konstruktiv miteinander zu diskutieren und auch zu Ergebnissen zu kommen. Und das ist einfach für mich das Highlight, dass wir insgesamt wissenschaftlich gut vorankommen und dabei aber nicht vergessen, uns gegenseitig mitzunehmen durch Diskussionen.
Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen versuche, den Vorhang zu lüften, wie kommt man denn in dieses Amt? Also wie wird man Sprecher oder Sprecherin des Vorstands und welche Voraussetzungen sollte man denn dann dafür mitbringen?
Also das ist halt, man muss in den Vorstand gewählt werden. Da kann man halt einfach sich nominieren oder sagen, dass man gerne gewählt werden möchte. Der Rundbrief oder man muss sich halt im Rundbrief ankündigen, einen Lebenslauf schreiben, was man eigentlich auch machen möchte. Wenn man dann einmal im Vorstand ist, entscheidet der Vorstand unter sich, wer jetzt Sprecher des Vorstands werden soll. Und wie gesagt, das ist eine Kommunikationsaufgabe, Kommunikation nach außen. Deswegen würde ich sagen, wären so die Voraussetzungen, dass man gut in der Lage ist, die Ergebnisse nach außen zu kommunizieren, mit anderen Personen ins Gespräch zu kommen, gut erklären kann, warum manchmal auch einige Entscheidungen getroffen sind und dass man ja mit anderen Personen ins Gespräch kommen kann. Das ist, glaube ich, relativ wichtig, weil wir als Vorstand gemeinsam entscheiden, dass wirklich so eine repräsentative Aufgabe nach außen ist.
Und wie wird es jetzt weitergehen nach der Jahrestagung?
Ja, wir werden ja gleich nach dem letzten Vortrag hier ein Abschlussplenum machen und eine Manöverkritik, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Ich gehe davon aus, dass unter anderem das Conference Dinner dort angesprochen werden wird. Das habe ich jetzt an einigen Punkten schon gehört. Das wird sicherlich für die nächste Jahrestagung, kann ich schon mal sagen, glaube ich, deutlich entlastend sein, weil wir da nicht extern sind, sondern im Räumen der Universität. Das heißt, da wird es preiswerter. Aber durch die Preissteigerung allgemein wird es schon schwierig sein, hier das weiter so zu machen wie die letzten Jahre. Und dafür müssen wir uns Ideen generieren, vielleicht Sponsoren finden oder gucken, was das Wesentliche des Conference Dinners ist und wie wir das probieren zu erhalten. Das wird sicherlich eine Diskussion mit den örtlichen Tagungsleitungen die nächsten Jahre sein. Die anderen Punkte ist Nachlese der Jahrestagung. Es ist ja auf der Jahrestagung ein weiterer Vorschlag zur Satzungsänderung gekommen. Das müssten wir sicherlich auch nochmal innerhalb des Vorstands diskutieren, wie wir da rangehen, was wir da machen. Es sind andere Diskussionen sicherlich aufgekommen oder es werden vielleicht auch noch Diskussionen aufkommen, sicherlich wieder auch Poster. Wie können wir das für die nächste Tagung anders, besser auf den Tagungsort angepasst gestalten? Das sind so die nächsten Schritte, die auf die nächste Tagung gehen werden. Und ja, ansonsten sind so andere Dinge, die anliegen werden. Ich bin gerade angesprochen worden von der zweiten wissenschaftlichen Arbeitsgruppe, die sich mit KI beschäftigt. Wie wir da es jetzt schaffen, dass die Arbeitsgruppe ins Laufen kommt, dass wir da vielleicht auch Unterstützungsarbeit leisten. Also ich denke mal, es wird nicht zu viel sein, aber es sind schon Punkte, die wir besprechen werden. Und wir haben auch schon gestern auf der Vorstandssitzung, auf der ersten Vorstandssitzung, die klassischerweise immer auf der Tagung ist und eine Vorbesprechung der nächsten Tagung ist und wo die örtliche Tagungsleitung dieser Tagung da ist, um halt aktuelle Rahmenbedingungen vielleicht auch nochmal weiterzugeben, die da sind. Wir haben einen Termin in Mitte Oktober gemacht. Das heißt, wir lassen das alles nicht auf der langen Bank, sondern wir werden uns Mitte Oktober treffen und das Ganze danach besprechen.
Super, Herr Borowski, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns auch diese durchaus spannenden Einblicke doch mal hinter die Kulissen gegeben haben. Und dann ja, wünsche ich Ihnen alles Gute für die nächste Zeit und sage nochmal herzlich Dankeschön auch im Namen der Community.
Danke Ihnen fürs Gespräch und alles Gute für den Podcast.
Vielen Dank. Vieles im Leben geht zu Ende und so auch die GECP-Jahrestagung 2024 in Bochum. Es waren vier
sehr spannende Tage mit einem wahnsinnig abwechslungsreichen Programm, vielen tollen wissenschaftlichen Vorträgen, Workshops, in denen man selber aktiv werden konnte, sowohl vor als auch während der Tagung, und einem sehr, sehr gelungenen sozialen Programm. Deswegen sage ich einmal ganz, ganz herzlich auch nochmal auf diesem Wege Dankeschön an alle Leute, die das möglich gemacht haben. Angefangen natürlich bei der örtlichen Tagungsleitung, vertreten durch Katrin Sommer und Heiko Krabbe, bis hin aber auch über die GDCP selbst. Ich hoffe, euch hat die Folge hier gefallen und ich konnte euch einfach mal ein bisschen mitnehmen darüber, wie denn so die Jahrestagung aussieht. Und dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ich vielleicht den einen oder die andere von euch dann 2025 in Frankfurt auf der nächsten GDCP-Jahrestagung sehe. Bis dahin, passt auf euch auf und macht's gut. Tschüss!
Und jetzt seid ihr gefragt. Ich kann hier schon mal verkünden, dass es auf jeden Fall eine dritte Staffel unseres Podcasts geben wird. Und da suchen wir noch eure Unterstützung für die Redaktion, unser Social-Media-Team oder auch für den Schnitt. Falls ihr Interesse habt und mitmachen wollt, meldet euch doch gerne per Mail bei Christoph Vogelsang via Christoph mit ch am Anfang und ph am Ende .vogelsang@upb.de. Ich wiederhole nochmal, christoph.vogelsang@upb.de. Die Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr vielleicht auch bald dabei seid. Macht's gut. Ciao.